Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hi zu einer neuen Folge beim Tomoni Podcast. Wir sprechen heute über Hochbegabung. Das Thema wurde sich von den, oh mein Gott, von den Zuhörern gewünscht. Zuhörer. Ja, tatsächlich. Und man kann auch Wünsche an uns formulieren, worüber wir reden. Und dann guckt ein Gamechanger und natürlich so ein Experte wie du, ob sie was dazu sagen möchten. Ich bin Lorena, ich bin 19, jetzt 19. Und ich habe mich gemeldet, weil ich gern über Hochbegabung sprechen möchte, auch wenn ich es schwer finde. Und bei mir habe ich...
Colleen. Hallo, ihr Lieben. Genau, Colleen, mein Name, Psychologin von Hause aus. Und ich freue mich heute sehr auf das Thema und habt ihr vielleicht eben schon so ein bisschen bei Lorena durchklingen gehört. Es war gar nicht so einfach mit der Folge. Warum, werden wir euch, glaube ich, auch noch im Laufe der Folge so ein bisschen ehrlich kommunizieren, weil vielleicht denkt man erstmal, hä? Ist doch voll das easy Thema. Warum habt ihr denn da Probleme gehabt? Ja, ich glaube, dazu werden wir euch ein bisschen was erzählen, weil so einfach ist es gar nicht.
Nee, für mich persönlich nicht, aber tatsächlich auch von den Definitionen und Daten her. Aber auch wenn wir jetzt schon so darüber reden, für die unter euch, die sich eben nicht so viel darunter vorstellen können, was ist Hochbegabung oder was ist, was wir als Hochbegabung so um uns werfen gerade die ganze Zeit?
Sehr gut, wir fangen, glaube ich, wirklich erstmal damit an, das zu erklären. Grundsätzlich bedeutet Hochbegabung, überdurchschnittlich intellektuell begabt zu sein. Man könnte auch sagen, so allgemein, sehr klug zu sein. So, und da, oh Gott, da kriegt man als Psychologin gerade schon die ersten Momente, wo man denkt, da muss ich Dinge einordnen und erklären. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist für mich zu sagen, Hochbegabung ist keine Diagnose, weil es erstmal per se keinen Krankheitswert oder kein
Leidensdruck unbedingt.
Genau, da kommen wir später vielleicht noch drauf. Aber eigentlich an sich erstmal tatsächlich keinen Leidensdruck verursacht. Es wird auch tatsächlich unter die Neurodivergenzen mittlerweile gezählt. Wer schon mal die Folgen zu ADHS und Autismus gehört hat, weiß schon mal, was das dann grob bedeutet. Und es ist einfach erstmal eine statistische Aussage. Also ihr habt bestimmt alle schon mal da draußen von Intelligenztests oder IQ-Tests gehört und von diesem ominösen IQ, den man haben kann. Und tatsächlich ist es erstmal eine ganz banale statistische Geschichte. Bitte bleibt bei mir, auch wenn wir jetzt über Statistik reden. Und zwar kennt ihr ja alle diesen Wert und der klassische Durchschnittswert für ein IQ ist 100. Das hat keinen anderen Grund, außer dass die Zahl einfach schön ist und man damit gut rechnen kann. Deswegen hat man den Durchschnitt exakt bei 100 festgelegt. Und dann hat man einfach festgelegt, das sieht man eben daran, wenn man sehr viele Intelligenztests mit Leuten macht, dann sieht man eben, dass die Mehrheit der Leute sich innerhalb eines bestimmten Bereichs bewegen. Ne? Gaußsche Verteilung. Die Freunde unter euch von Statistik und Mathematik sagen,
alle.
Geil, Gaußsche Verteilung. Bedeutet einfach, dass natürlich die Mehrheit der Leute immer im Mittel liegt und dann geht das eben zu den Seiten so ein bisschen weg. Man hat einfach festgestellt, dass wenn man zwei Standardabweichungen vom Durchschnitt abweicht, dann ist man in statistisch gesehen selteneren Bereichen. Eine Standardabweichung entspricht beim IQ 15, das heißt zwei Standardabweichungen nach unten oder nach oben in diesem Bereich von 70 bis 130, beziehungsweise von 71 bis 129, da befinden wir uns im durchschnittlichen Bereich. Das heißt, alle Leute, die in diesem Bereich liegen, haben einen sogenannten durchschnittlichen IQ. Alle, die da drunter liegen, also 70 oder niedriger, das wäre dann eben so, früher hat man Minderbegabung gesagt oder verringerte Intelligenz, ist dieser eine Bereich und der andere Bereich ab 130 ist die Hochbegabung. Und das ist eigentlich schon der ganze Zauber an dem Einhorn. Es ist einfach nur eine quantitative, statistische Aussage darüber, wie viele Menschen dieselbe Punktzahl im IQ-Test erreichen wie du.
Wie viele sind das denn tatsächlich? Also ich meine, 30 Schritte weg von 100 hört sich jetzt, wenn es eben diese Verteilung gibt, das hört sich gar nicht so unfassbar viel an. Das heißt... Das sind doch dann schon einige.
Ja, tatsächlich schon. Also 2,3% der Weltbevölkerung. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ja, gerade mal 2,3%. Das ist aber eine ganze Menge. Also das würde 189 Millionen Menschen entsprechen. Wenn man die alle zusammenpacken würde und die ein eigenes Land aufmachen würden, dann wäre das das 8 bevölkerungsreichste Land der Welt. Allein in Deutschland hätten wir knapp 2 Millionen Hochbegabte dadurch. Und ihr seht jetzt schon, wenn man das so in absoluten Zahlen sagt, weil wir ja einfach viele, viele Menschen sind, ist das verdammt viel. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jemanden kennt, der hochbegabt hochbegabt ist, ist sehr, sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das hier gerade hört und vielleicht sogar selber hochbegabt seid und es einfach noch nicht wisst, weil die Mehrheit der Hochbegabten weiß das nicht, ist auch gar nicht mal so gering. Also an sich, ich finde, da stürzt das Einhorn dann auch schon ab, weil also wenn es so viele Einhörner geben würde, dann wäre es halt auch nichts Besseres als ein hübscheres Pony, muss man ehrlicherweise sagen. Es sind recht viele.
Und ich meine, allein, wie du sagst, es wahrscheinlich ganz viele hochbegabte Menschen gibt, die das nicht wissen oder dass wir ganz viele hochbegabte Menschen kennen, von denen wir das nicht wissen, sagt ja auch irgendwie, dass die sich gar nicht so krass von den anderen unterscheiden können.
Surprise, ja. Das Einhorn ist doch nur ein Pferd mit einem Horn auf der Stirn. Genau, man muss sagen, wir werden ja gleich noch auf ein paar andere Sachen eingehen, aber rein, was die Zahlen uns liefern, sind tatsächlich die Mehrheit der Hochbegabten sozial komplett unauffällig, sind in der Regel schulisch erfolgreich, sind in der Regel auch im Job erfolgreich. Es gibt so ein paar positive Sachen, die man sieht. Man sieht, dass Menschen mit Hochbegabung oder man stellt fest, dass Menschen mit Hochbegabung stressresistenter sind. Gleichzeitig haben sie aber meistens Jobs, die deutlich höhere Stresswerte erzeugen, also kommst du halt im Schnitt auch wieder auf einem normalen Stresslevel raus. Wenn ich zwar stressresistenter bin, aber auch mehr Stress erlebe, komme ich auch auf einen normalen Schnitt raus. Ja. Und wir sehen oft, dass Hochbegabte grundsätzlich gesünder sind, einfach weil sie sich gesünder ernähren, mehr Sport treiben. Das sind so Punkte, die man sehen kann.
Also ich dann schon mal nicht.
Genau. Das trifft aber auch auf ganz viele Menschen ohne Hochbegabung zu. Die können sich gesund ernähren und viel Sport machen. Und von daher für die Mehrheit muss man sagen, deswegen sind die meisten auch unentdeckt oder sogenannte Späterkannte, weil die das erst im Erwachsenenalter mal testen lassen, weil sich, und das muss man ehrlicherweise sagen, für die Mehrheit der Menschen mit Hochbegabung kein negativer Effekt im Leben ausstrahlt. Das heißt nicht, dass das für jeden Einzelnen so ist und das heißt auch nicht, dass es nur 3-4 Leute betrifft. Wir sehen schon, dass ungefähr 15% zum Beispiel durch Underachieving in der Schule auffallen. Das heißt also, dass die eine Minderleistung zeigen und die werden dann zum Beispiel oft durch die Schule negativ quasi geprimed, was es angeht. Weil die verkacken ja, die schreiben die ganze Zeit schlechte Noten, die stören vielleicht den Unterricht und das sind dann halt doch 15%, ja. Und ich glaube, das sind halt die 15%, die dann oft dieses Vorurteil, da gehen wir später noch drauf ein, zeigen, dass alle Kinder mit Hochbegabung ja grundsätzlich sich in der Schule zu Tode langweilen und deswegen Klassenclowns sind und stören und irgendwie unsozial wären. Also das ist wirklich, betrifft einen kleinen Teil. Man muss einfach erstmal vorneweg sagen, die meisten Menschen mit Hochbegabung stört es nicht, dass sie hochbegabt sind.
Was ich von mir und hochbegabten Personen, die ich kenne, weiß, ist, es sind eben, so natürlich gibt es ein paar Anzeichen, typische Anzeichen, aber eben genauso wie du eine, keine Ahnung, stärkere Fantasie haben kannst, weil du dann irgendwie hier ein IQ von eine Trilliarde hast, kannst du auch einfach ein sehr fantasievoller Mensch sein. Das heißt, ja, alle Pferde sind Pferde. Nein, aber sowas wie eine schnelle Auffassungsgabe, ein großer Wortschatz, Interesse an komplexen Themen, ein gutes Gedächtnis, eine Fantasie oder ich meine solche Sachen, die man an sich oder an anderen mitbekommen kann. Die habe ich dann zum Beispiel bei mir als Kind auch bemerkt, aber mich eben zumindest deswegen nicht anders als andere gefühlt. Und ich glaube, wurde auch nicht so wahrgenommen. Mhm. Also, na, oh mein Gott, die kann sich an Sachen erinnern. Oh mein Gott, die. Nein, das habe ich ein gutes Gedächtnis, habe ich tatsächlich auch nicht so wirklich. Ich habe meine Geschichte mit IQ-Tests, mit dem Begriff von Intelligenz. Ich nehme jetzt auch nicht heraus, überhaupt zu behaupten, ich wäre oder bin hochbegabt oder kann eben für alle hochbegabten Personen sprechen. Aber ich weiß, dass das immer ein Thema war, was mir Angst gemacht hat, aber womit ich mich auch beschäftigt habe. Und weil ich so viel davon mitbekommen habe und so viel Berührung mit dem Thema hatte, habe ich mich trotzdem entschieden, diese Folge zu machen. Und ich glaube, ganz viele von den Vorurteilen, die zum Beispiel im schulischen Kontext, aber auch generell mit eben nicht der Diagnose, aber dem Begriff der Hochbegabung entstehen, habe ich auch erlebt. Es sind auch diese Vorurteile, die mir wirklich schwer gemacht haben, mich überhaupt zu entschließen, diese Folge zu machen. Mhm. Und auch jetzt noch, während wir reden, es gibt eben diese, ich weiß nicht, diese Sätze, die jeder, der halt zum Beispiel jetzt eben nicht zu diesen 15% Underachievern gehört hat, sondern oder einfach jeder, der eben gut in der Schule war, dieses, ja, dir fliegt es irgendwie zu und ich weiß nicht, der Besserwisser, das Superhirn, die dann sich schlecht einschätzen vor einer Arbeit, aber dann eine gute Note zurückbekommen und dann sagt jeder, hey, du musst dich doch gar nicht wundern, bei dir war es doch eh keine Frage, ist nicht so, als ob du lernen müsstest. Und das war in meiner Schulzeit, ich gehe immer noch in die Schule leider, aber das war sehr so, es war immer so, dass, also tatsächlich ist mir das nicht irgendwie in meine Hirnwand reingeflogen durch mein Ohr oder so, sondern ich habe mir die Sachen schon angeguckt. Aber mir ist das Lernen schon immer ziemlich leicht gefallen, wenn es mich interessiert. Aber ich weiß nicht, ich mag Lernen gerne. Mhm. Und ich hatte auch gute Noten. Aber ich weiß, dass anderen teilweise meine Intelligenz sehr früh sehr viel wichtiger war als mir. Mhm. Also ich weiß, dass ich irgendwie immer als die Schlaue auch vorgestellt wurde. Und dass das war an mir, was irgendwie am deutlichsten war teilweise, obwohl ich mich lange nicht unbedingt so gesehen habe. Aber natürlich, wenn man jetzt irgendwie gesagt bekommt, ich weiß nicht, ja, bei dir eine 1 ist ja wie bei anderen eine 4 oder eine 3 oder keine Ahnung, wird es natürlich was, worüber man sich identifiziert.
Mal.
Und ich glaube, das ist es, was, ich weiß nicht, den Personen, die hochbegabt sind, aber es noch nicht wissen oder den Personen, die es wissen, aber nicht so ganz wissen, wie sie damit umgehen können, einfach schwer macht.
Ja, total. Ich weiß, wir haben uns, wie gesagt, viel auf diese Folge vorbereitet und uns auch immer mal auch außerhalb gesprochen. Und ich fand wirklich gut, hast du mal gesagt, Intelligenz ist sowas, das wird so plötzlich zum Allgemeingut. Das gehört gar nicht dir. Also es ist gar nicht deine Eigenschaft, sondern da ist so viel Erwartungshaltung daran geknüpft und auch so nicht nur von dir persönlich, sondern dass du das auch umsetzen musst, deine Intelligenz, und du musst dieses Potenzial nutzen und du wirst auf einmal so zum Allgemeingut gemacht. Dabei ist es ja nochmal letztendlich nichts anderes. Also der Begriff erstmal nichts anderes als eine Statistik. Und natürlich, das haben wir ja auch gesagt, wir sehen natürlich, dass es diesen Menschen einfacher fällt zu lernen. Wir sehen, dass diese Menschen schnellere Auffassungsgabe haben. Wir sehen, dass sie bestimmte Entwicklungsschritte früher absolvieren im Kindesalter als andere. Man liest früher, man spricht oft schon früher und auch mit einem höheren Wortschatz. Alles richtig. Und trotzdem hat man immer so das Gefühl, so wie du es auch gesagt hast, wenn das Kind klug ist, wenn das Kind intelligent ist, dann projiziert man auf einmal so viel da rein und auch so viel Erwartungen. Auch was du gesagt hast mit den Noten, dann muss es ja gute Noten schreiben. Auf der anderen Seite wird es aber dann gar nicht wertgeschätzt, weil das schüttelst du dir doch so aus dem Arm. Ich meine, guck dir irgendwie, keine Ahnung, die Marie an. Die hat jetzt 2 Wochen richtig geackert für die Klausur und hat dieselbe Note wie die, wie du. Aber du hast das ja quasi so im Vorbeigehen geschrieben. Also das ist so eine gleichzeitige Mystifizierung auf so einen Thron heben und gleichzeitig aber auch Entwertung ganz häufig, weil, also komm, musst ja nichts für tun. Und dieser widersprüchlichen Erwartung soll man dann ständig gerecht werden. Toll. Nicht.
Und besonders schwer wird das zum Beispiel dann, wenn man eben andere Sachen, also ich weiß nicht, noch eine psychische Erkrankung oder Belastungsfaktoren hat, weil ich weiß, wenn ich von mir erzähle, dass ich, also ich habe weitere psychische Erkrankungen und ich weiß, dass ich ganz lange das Gefühl hatte, wenn ich, also es stand als Möglichkeit im Raum, dass ich eben hochbegabt bin und als etwas, was man halt abklären sollte. Aber ich weiß, dass ich gleichzeitig so eine Angst hatte vor diesem Test. Also als ich meinen IQ-Test gemacht habe, mir war den ganzen Morgen davor schlecht und ich saß in diesem Raum mit der Person, die mich getestet hat und meine Beine konnten nicht eine Sekunde stillhalten. Und ich weiß, nach jeder Frage, die ich beantwortet habe, habe ich dann auch gefragt, oder denken Sie jetzt, dass das dumm ist? Oder bestimmt schneide ich gerade richtig schlecht ab. Ich bin mir nicht sicher. Bestimmt war das jetzt aber doof. Das ist eigentlich nicht, weil mir grundsätzlich diese Zahl so viel bedeutet, sondern alles, was irgendwie mich ausmacht, was da halt entweder gesagt wird, ja, das stimmt oder nicht, was irgendwie dort dann definiert wird in dieser Testung, da wird getestet, inwiefern alles, was mir vorher gesagt wurde über mich, dann auch stimmt. Und ich hatte eben ganz lange das Gefühl, weil es diese anderen Belastungsfaktoren in meinem Leben gibt, diese anderen Einschränkungen, die ich habe, dass das dann irgendwie okay wäre, wenn ich intelligent bin. Also wir haben darüber geredet, dass es teilweise, dass Sachen mit Hochbegabung gerechtfertigt werden. Probleme irgendwie in der Schule oder ich weiß nicht, Aufmerksamkeitsprobleme, soziale Probleme, dass das okay ist, wenn man das einfach nicht schafft, weil man zu schlau ist. Dass es okay ist, wenn man diese Probleme, diese Gedanken, dieses Gefühl irgendwie wie anders zu sein hat, weil man zu schlau ist, aber eben nicht, wenn man etwas anderes nicht kann oder wenn man irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte immer das Gefühl, dass es ja in Ordnung wäre, wenn ich halt nicht mit der Klasse mitkomme, weil es mir zu langweilig ist. Mhm. Aber zum Beispiel nicht, weil es mir zu viel ist oder dass es ja okay ist, wenn ich mich nicht so mit meiner Altersgruppe verbinden kann, weil ich einfach zu schlau bin und nur mit Älteren klarkomme, als dass es halt wirklich so ist, dass mir soziale Interaktionen schwerfallen.
Ja. Ich glaube, wir haben ja auch wieder so einen großen Mythos, und der, ich glaube, zum einen auch sehr viel so aus medialer Darstellung resultiert, weil ja, ich meine, selten wird jetzt wirklich ein IQ genannt bei einer Figur im Fernsehen, aber wir haben ja dann oft so der Genie-Typ. Ja. Ja, so in den letzten Jahren ist es ist dann auch immer irgendwie untrennbar mit Autismus verbunden, weil plötzlich dass irgendwie alle Autisten sind plötzlich inselbegabt oder hochintelligent. Schaut oder hört unsere Autismus-Folge, da haben wir das schon debunked. Das ist nicht so. Aber das ist ja dann immer so dieses Genie. Und das Genie darf auch immer ein bisschen ruppig sein oder unsozial, weil es ist ja ein Genie. Und das finde ich ist immer so einmal ein Mythos, der sich daraus spinnt. Und ich glaube auch, was das auch befeuert hat, das werden vielleicht auch einige von euch mitbekommen haben. Genau, eine ganze Zeit lang, weil ich mich ja auch viel mit eben anderen Neurodivergenzen beschäftige, wie ADHS, war es dann immer so, dass viele Eltern von Kindern, die im Grundschulalter sind, dann immer direkt so ein bisschen als Abwehrhaltung genommen haben. Nein, mein Kind kann kein ADHS oder Autismus haben. Wir müssen Intelligenztestung machen. Der ist bestimmt hochbegabt oder die ist bestimmt hochbegabt und deswegen kommt die nicht mit. Also das ist auch fast so eine Art Schutz war, wenn das Kind halt quasi auffällig ist in der Schule, dann ja nur, weil es hochbegabt ist. Und das finde ich halt auch wieder, da sind wir auch wieder bei dieser Erwartungshaltung irgendwie so, was du auch gemeint hast. Zum einen, also selbst wenn dem so wäre, dass das Kind hochbegabt ist, sagt das schon mal nicht, dass die Verhaltensauffälligkeiten daher kommen. Das Kind kann auch so auffällig sein, da kann auch was anderes im Busch sein. Und das macht es ja auch nicht weniger gut.
Ja.
Also danach ist ja, also sollte man ja nachher nicht einen Lorbeerkranz irgendwie auf dieses Kind setzen. Man sagt, es ist okay, du bist immer noch eine kleine Arschkrampe, aber du bist eine intelligente kleine Arschkrampe. Aber bei dem Kind, was ADHS hat und eine völlig durchschnittliche Begabung hat, also völlig okay ist, da sagt man, nein, das ist der Belzebub, weil der hat ja ADHS.
Ja, so. Und das war immer diese Vorstellung, die ich, ja, von der ich dachte, dass ich sie dann erfüllen muss oder irgendwie habe ich das auch gehofft, weil ich meine, natürlich wäre es sehr viel schöner, wenn man einfach nur so intelligent ist, dass man mit dem Rest der Menschheit überhaupt nicht mitkommt und sich gar nicht mit denen identifizieren kann, als wenn man halt auch krank ist, weißt du, das, natürlich möchte man das lieber, aber gleichzeitig muss man sagen, das ist natürlich ein, also das hört sich dann im ersten Moment schöner an, wenn man sagt, kann mich nicht konzentrieren, weil ihr seid alle so unter mir, aber tatsächlich sind das ja trotzdem reale Probleme irgendwie im Schulsystem oder ich weiß nicht. Und es ist schön, wenn man weiß, woran das liegt, aber die bestehen auch, wenn es daran liegt, dass man zu krass ist. Und ich glaube, ich habe mir damit viel schön geredet. Ich weiß nicht, wenn man seinen Abschluss nicht fertig bekommt, aber es liegt daran, dass man zu schlau ist, dann ist es ja nicht so schlimm. Aber tatsächlich steht man dann trotzdem da ohne Abschluss oder ich weiß nicht. Also wenn man es nicht schafft, eine Verbindung zu Leuten aufzubauen und man weiß, es liegt daran, dass man einfach keine Gesprächsthemen hat mit denen, übrigens alles auf ironischer Basis gerade, mit den Leuten, weil man zu sehr mit Quantenphysik beschäftigt ist, als über Schauspieler mit denen zu reden, dann fühlt man sich am Ende des Tages aber ja trotzdem ein bisschen einsam. Und es klingt zwar theoretisch alles sehr schön, dass es daran liegt, dass man so schlau ist. Aber im Endeffekt sind positive Vorurteile auch Vorurteile und die richten trotzdem realen Schaden an.
Absolut. Und ich meine, da haben wir jetzt ja noch gar nicht den Punkt angesprochen, dass man ja durchaus auch einfach mal trotz einer Hochbegabung verkacken kann.
Ja.
Also du hast jetzt auch gerade über den Abschluss gesprochen, aber selbst so, man ist ja einfach, man hat ja auch mal schlechte Tage. Also mal unabhängig von irgendwelchen Erkrankungen, die man eventuell noch nebenher hat oder andere Neurodivergenzen. Alle Menschen haben mal gute und schlechte Tage. Und man kann auch mal mit einer Hochbegabung in der Klausur richtig reinscheißen.
Du hast auch bestimmt einfach Themen, die dich nicht interessieren, Themen mit die du nicht so nachvollziehen kannst. Ich weiß nicht, vielleicht auch ganze Bereiche, die einfach nicht dein Ding sind.
Absolut.
Oder ich weiß nicht, tatsächlich auch Tage, die schwer sind, Umfeld, was es schwer macht. Da haben wir jetzt noch gar nicht so darüber gesprochen. Aber also ich sag mal, leistungsstark und intelligent im Schulsystem, aber auch intelligent bei einem IQ-Test zu sein. Es hat ja auch mit dem Tag, mit der Person, die testet, mit, ich weiß nicht, wie es einem gerade geht. Also es sind alles Momentaufnahmen. Und eben nichts, also natürlich ist jetzt die ganze Schullaufbahn keine Momentaufnahme, aber nichts, worauf man sein ganzes Selbstverständnis und Selbstbild basieren sollte.
Genau, aber ich finde, da zeigst du auch einen schönen Unterschied wieder. Tatsächlich, Schule ist keine Momentaufnahme. Klar gibt es wichtige Klausuren. Ja. Wenn man in seine Abi-Klausur reinscheißt, ist das halt deutlich dramatischer, als wenn man halt im 25. Vokabeltest irgendwie die miese Note schreibt. Das sind natürlich unterschiedliche Gewichtungen. Aber das finde ich interessant, weil dieser Test, der bewertet, ob du einen hohen IQ hast, zumindest bei vielen Erwachsenen, bei Kindern macht man das nochmal ein bisschen umfangreicher. Aber bei Erwachsenen ist es oft ein einzelner Test und der soll dann entscheiden, ob ja oder nein. Und nochmal, erinnert euch bitte an den Zahlengrenzwert. Stellt euch vor, keine Ahnung, in der Nacht davor, ihr habt nicht gut geschlafen, keine Ahnung, der Hund hat Durchfall und ihr musstet ständig raus. Außerdem ist heute Morgen irgendwie die Bahn ausgefallen, ihr seid zu diesem Test gerannt und dann kommt am Ende vom Test raus 129.
Ja, dann seid ihr dumm.
Genau, so. Dann seid ihr halt nur Durchschnitt. Nochmal, und das heißt übrigens nochmal, wir haben es ein paar Mal gesagt, kein Blaming sein. Wir wollen jetzt eigentlich ein bisschen auch ironisch rangehen, ja, wie viel Wert wir oder wie viel Wert auch gesellschaftlich auf diese Hochbegabung gelegt wird. Weil hättet ihr vielleicht gut geschlafen, der Hund hätte nicht die ganze Zeit Durchfall gehabt und das Wohnzimmer versaut. Ihr wärt ganz entspannt bei der Testung angekommen, dann wären es vielleicht 131 gewesen. Oder sogar 130, eine Punktlandung. Und beides macht aber in der Wahrnehmung den Unterschied. Bei dem einen Mal kommt ihr nach Hause und sagt, ja, nee, alles im Durchschnittsbereich. Und bei der anderen kommt ihr und sagt, ich bin hochbegabt. Und ein fucking Punkt, also natürlich gibt es auch größere Unterschiede, ja, ne? Aber nur mal, um das zu verdeutlichen, kann halt den Unterschied machen. Oder wenn ihr Tests macht, es gibt ja bestimmte Vereinigungen zum Beispiel, die sich für Hochbegabte einsetzen. Da darf man, glaube ich, zweimal im Jahr einen Test machen. Also da gibt es bestimmte Pausenregelungen. Aber da hat man natürlich auch einen Lerneffekt. Wenn ihr euch zur Vorbereitung mal andere IQ-Tests gemacht habt, und nein, wir reden nicht über diese furchtbaren Dinge im Internet, sondern wenn man vorher vielleicht sich mal irgendwie an anderen gekauft hat oder schon mal bei einem Psychologen einen Intelligenztest gemacht hat, das sind Übungseffekte. Das kann auch einen Unterschied von 2-3 Punkten machen. Ist das jetzt dann wirklich eine gesteigerte intellektuelle Begabung, dass ich die 3 Punkte geschafft habe und über die 130 drüber bin? Oder habe ich halt einfach gelernt?
Und ist es so wichtig, was von beidem es jetzt eigentlich ist?
Genau.
Also wenn ihr euch jetzt damit auseinandersetzt und ihr sagt, das passt irgendwie schon zu mir und ich habe das Gefühl, ich lerne anders als mein Umfeld. Ich habe das Gefühl, ich habe mich schon immer irgendwie schwer mit meiner Klassenstufe zurechtgefunden. Das kann voll was sein, wo man dann irgendwie sich drin findet und was einem vielleicht es leichter macht, für sich zu lernen oder mit sich klarzukommen. Aber letztendlich, ich meine, ganz süß gesagt, ich sag mal, egal wo wir auf der Skala sind, wir sind genauso wie alle auf der Skala, zwar Menschen.
Es ist ein Spektrum.
Aber es gibt nicht so viele Spektren, die zumindest mit mir so viel gemacht haben, wo es mir so wichtig war, wo ich stehe und wo ich gleichzeitig aber auch so sehr vermitteln wollte, dass es mir eigentlich egal ist.
Ja, ich glaube, das merkt ihr auch, weil ich merke jetzt auch die ganze Zeit, wenn wir darüber reden, es ist einfach ein etwas komplexeres Thema, aber was es uns vor allen Dingen so schwer macht, ist wirklich diese Erwartung, die da drin steckt. Weil wir haben es halt ja auch nicht, wie klassischerweise bei Tomoni, mit einer psychischen Erkrankung zu tun oder mit einer Neurodivergenz, die grundsätzlich oft dazu führt, dass man negative Erlebnisse im Leben hat, sondern nochmal gesagt, die meisten Hochbegabten führen ein erfolgreiches, zufriedenes Leben. Kein außergewöhnlichen Leben, aber erfolgreich, machen ihren Job gut, sind erfolgreich im Job, wunderbar, gesünder, alles feini, alles schöne Dinge, wir freuen uns für alle. Natürlich gibt es auch da Ausreißer nach oben, die brillieren, die Welt verändern, aber das gibt es eben auch bei den Normalbegabten, die genau das Gleiche tun. Das ist immer schwierig, alles abzubilden, aber ich glaube, was es uns so schwer macht, ist wirklich dieser Nimbus, der um Hochbegabung liegt, dass das doch auf jeden Fall was komplett Außergewöhnliches ist. Und ich sehe es immer nur aus der Seite der Psychologie, dass ich immer denke, boah, wir müssten ja eigentlich erstmal zerlegen, was Intelligenz überhaupt ist. Weil zum Beispiel auch dieses Vorurteil, wenn man hochbegabt ist, ist man so ein Alleskönner-Genie. Also, ne, was wir eben hatten, schon so ein bisschen ironisch. Du kannst doch Quantenphysik und du kannst aber auch Mathe und du kannst Bücher schreiben und du kannst doch auch bestimmt Klavier spielen.
Ja, tatsächlich. Also nur wenn man zum Beispiel es leichter hat, diese Sachen zu lernen oder leichter hat es, sich irgendwie Zusammenhänge in seinem Kopf zu erschließen, sich Sachen zu merken. Also wer hat es mir irgendwie in mein Hirn gespritzt? Ich muss es mir ja trotzdem anschauen. Und mir hat das immer geholfen zu wissen, dass ich, aber ich weiß, dass mir andere Sachen sehr schwer fallen. Ich weiß, dass das Schwerste für mich bei einer Klausur ist, zum Beispiel mich irgendwie die ganze Zeit zu konzentrieren oder bei einem Vortrag, die anderen Leute sind in der Klassen, also in einer Unterrichtsstunde, irgendwie die Reize sind. Das heißt, es ist eine von den ganzen Sachen, die beeinflussen, wie Lernen und dein Leben, Erleben für dich ist und auch wie Leute dich dann wahrnehmen. Aber eine von allen Sachen.
Total. Und da haben wir eine der wichtigsten noch gar nicht genannt, die alle betreffen, egal wie die Nummer vor dem IQ aussieht, nämlich Interesse und Motivation. Also auch unter Menschen mit einem hohen IQ wird es Menschen, oder gibt es die Mehrheit der Leute, die eine bestimmte Sache toll finden oder mehrere, die sich eben für Naturwissenschaften interessieren oder MINT-Fächer, mit Literatur aber nichts anfangen können. Oder umgekehrt, die mega krass auch künstlerisch dann umgehen, gutes räumliches Denkvermögen haben, da gut arbeiten, aber auf Tod keine Matheaufgabe lösen können, einfach weil sie irgendwann festgestellt haben, dass das eine ihnen mehr Spaß macht als das andere und dann ihre Fähigkeiten und vielleicht auch ihr Vorsprung, den sie haben, weil eben ihr Gehirn ein bisschen besser verschaltet ist, dafür genutzt haben, Dinge zu tun, die sie gerne machen. Und das finde ich auch immer so wichtig so. Man ist auch niemandem verpflichtet, nur weil man einen hohen IQ hat, Quantenphysik zu lesen. Wenn man Physik halt langweilig findet, ja dann halt nicht. Wenn man seinen IQ dafür benutzt, dafür, keine Ahnung, alle Schauspielenden der letzten 20 Jahre zu studieren und deren Biografien zu lesen und einfach nur so ein bisschen so Starlet-Fieber positiver ist, dann ist es so. Macht doch bitte das, was euch Freude macht und was eurem Gehirn Dopamin schenkt.
Ja, genauso wie, ich weiß nicht, wenn ihr groß seid, dann habt ihr vielleicht eine gute Voraussetzung, um Basketballspieler zu werden. Wenn ihr irgendwie sehr charismatisch seid von Natur oder es euch leicht fällt, vor vielen Leuten zu reden, dann habt ihr eine gute Voraussetzung, um, weiß ich nicht, Politiker zu werden. Und wenn ihr ein gutes räumliches Denken habt, dann habt ihr Voraussetzungen für andere Dinge. Aber niemand wacht auf und ist Meister in irgendwas. Das heißt nicht, dass es nicht Unterschiede gibt. Ich zumindest, ich hatte immer das Gefühl, es gibt so diesen Vorsprung. Mhm. Und ich hatte auch das Gefühl, dass der immer weniger wird, je älter ich werde. Es ist nicht so, dass man einen Vorsprung hat und im Kopf dann 40 ist. Und das ist wunderbar, weil man ja eigentlich 12 ist und unglaublich, weil ich glaube, es kann, wenn man sich so sehr damit identifiziert, auch einiges verloren gehen, was man eigentlich mit 12 hat. Also ich weiß, dass ich immer das Gefühl hatte, ich denke ja schon jetzt anders als alle anderen und das ist wahrscheinlich Teil von einigen Neurodivergenzen, auf denen ich so divergiere und auch ja furchtbar stolz darauf war, wie erwachsen ich schon so früh bin. Ich glaube, einiges verpasst habe und naja, also es geht jetzt nicht darum, dass wenn ihr hochbegabt seid, ihr eure ganze Kindheit verpasst. Aber was ich meine ist, Intelligenz, klug sein ist nichts, was ihr repräsentieren müsst, egal auf welchem Punkt der Skala ihr seid. Und jeder hat die Freiheit, auch doof zu sein, wenn er möchte. Wenn in allen möglichen Situationen. Und es ist wunderbar, wenn ihr irgendwas findet, was euch hilft, euch besser zu verstehen. Ich weiß nicht, wenn man sich von vornherein so in diese Plätzchenform von Einhorn quetscht, dann gibt's ganz viel, was da außenrum liegt, was man sich überhaupt nicht erlaubt zu sehen. Dinge, die ich wirklich super kann und die mich auch sehr interessieren, die sind eigentlich alle in einem Kontext, wo ich nicht bewertet werde, wo mir niemand sagt, dass ich da super drin bin oder dass ich super intelligent bin und deshalb diese ganzen Bücher lesen kann. Und das sind Sachen, die ich für mich mache und die ich, glaube ich, nicht machen würde, wenn sie von mir erwartet werden würden.
Intelligenz ist auch nicht gleich Leistung und auch nicht gleich Performance. Es gibt Menschen mit Hochbegabung, die eben ihre zusätzlichen Ressourcen, die sie haben, in Dinge stecken, die gar nicht bewertet werden müssen. Vielleicht in die Gartenarbeit, die haben einen besonders ertragsreichen Garten oder die schönsten Blümchen.
Das wollte ich sagen.
Schöne Blümchen?
Nein. Und zwar wollte ich sagen, lasst eure Fähigkeiten und ja, eure Intelligenz, aber alles Mögliche nicht allgemein gut werden. So wie wir es so wunderschön gesagt haben.
Nämlich, du hast schön gesagt, du hast ja vorhin auch von dem Basketballspieler gesprochen. Und es ist halt genauso. Ist ja schön, wenn Kevin 1,99 Meter ist wahrscheinlich besser, 1,99 Meter groß ist und damit perfekt wäre fürs Basketball. Aber auch Kevin ist da niemandem schuldig, Basketballspieler zu werden. Selbst wenn ihm Basketball Spaß macht, finde ich, ist Kevin niemandem schuldig, darin zu brillieren oder in die Nationalmannschaft zu gehen. Wenn er Kevin einfach sagt, du, ich spiele gerne Basketball, ich bin auch gut darin, aber ich habe überhaupt keinen Bock auf den ganzen Stress mit dem Training oder mit den Wettkämpfen, dann ist das fein. Aber ich finde auch, weil Sport, finde ich, ist ein Thema, der das, was so einen ähnlichen Nimbus hat und so einen ähnlichen Hype bei Leuten hat. So, oh, du bist so sportlich, du bist groß, du musst doch ins Nationalteam. Nee, wenn Kevin keinen Bock darauf hat, hat er keinen Bock darauf. Und wenn jemand mit einer guten Verschaltung und mit einer recht normperformativen Neurodivergenz, wie zum Beispiel eine Hochbegabung, extrem gut ist in Mathe und Stochastik, dann hast du nicht gesehen, aber halt, ne, wie du sagst, und dann vielleicht trotzdem lieber Blümchen züchtet, dann go for it. Also wir sind das halt niemandem schuldig. Und wie gesagt, ich finde, du hast es damals schön gesagt, das sind so Sachen wie Sportlichkeit, Intellekt, aber auch zum Teilweise gutes Aussehen, so Schönheit. Da tendieren wir als Gesellschaft so dazu, das als Allgemeingut zu sehen und nicht mehr dem Individuum zuzusprechen, sondern so, das bist du der Allgemeinheit jetzt schuldig, das einzusetzen. Also ihr Lieben, ich glaube, ihr merkt auch, das ist heute eine andere Folge als sonst. Und ich hoffe, die Person, die sich das Thema gewünscht hat, versteht aber auch, was wir hier gerade versuchen. Wir können euch, glaube ich, wir könnten euch noch ganz viele Facts um Hochbegabung um die Ohren hauen. Was ist eigentlich mit der Genetik-Umweltfrage? Also, was hat da Einfluss? Wie ist es mit anderen Komorbiditäten? Ich glaube, das können wir alles mal in einer anderen Folge klären. Dann können wir nochmal behaupten.
Werden wir alle dümmer wegen den Impfungen?
Nein, wenn wir nicht. Das möchte ich an dieser Stelle schon beantworten. Aber ich glaube, da könnten wir euch natürlich noch ganz viel machen. Aber ihr merkt ja auch in der ganzen Folge, das Thema ist irgendwie ein bisschen special, wenn man sich wirklich mit Leuten darüber teilt. Natürlich gibt es Hochbegabte, die total safe sind, auch in ihrer Persönlichkeit und sagen, ja, ich bin hochbegabt, ich möchte heute darüber sprechen. Dann könnt ihr euch super viele Podcasts darüber anhören. Ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt ja auch Vereinigungen, die sich mit, wo man als Hochbegabter sich im Verein organisieren kann. Die haben auch ihre eigenen Podcasts. Wenn euch das interessiert, hört da gerne rein. Da hört ihr sehr selbstbewusste Hochbegabte, die sich damit auseinandersetzen.
Hier die weniger.
Nein, aber nicht so Teil vielleicht vielleicht unserer oder vor allen Dingen in deinem Fall deiner Persönlichkeit im Moment, dass du es eben sagst, ja, okay, ich, ne, wie gesagt, du struggles vielleicht auch damit. So, was ist eigentlich mir und was ist die Erwartung, die ich selber verinnerlicht habe und erfüllen möchte? Ich dachte, wir wollten euch das mit der Folge auch so ein bisschen näher bringen. Gar nicht so die harte Faktenmaschine heute, sondern tatsächlich so, warum ist es uns so schwer gefallen bei dem ersten Versuch? Der ist jetzt echt auch schon ein paar Monate her, dieses hier aufzunehmen, obwohl es sich ja bei Hochbegabung eigentlich um was vermeintlich total Positives handelt. Und dann sind wir schon wieder in so gesellschaftliche Kontexte gerutscht, weil ja, aber alle erwarten da irgendwas von dir, wenn du das nicht erfüllst und wenn du einfach als Individuum das nochmal anders erlebst. Und das wollten wir euch, glaube ich, so ein bisschen zurückgeben. Vielleicht auch für die unter euch, die das Thema auch haben. Und für die, die nicht, die schreiben bitte in die Kommentare, okay, schön, aber hau nochmal so eine Faktenfolge raus, dann machen wir euch das. Aber ich glaube, heute ging es vor allen Dingen um ein bisschen so eine Fühli-Folge.
Und vielleicht auch, ich weiß nicht, für die Leute, weil es ist eben viel, wie du gesagt hast, von ja entweder sehr selbstbewussten, hochbegabten Menschen oder ja sehr selbstbewussten, nicht hochbegabten Menschen. Aber es ist, also ich weiß, dass es mir so ging, als ich mich damals zum ersten Mal über das Thema informiert habe. Irgendwie gab es wenig Leute, die Angst hatten, sich damit zu identifizieren oder die Angst hatten, ich weiß nicht, die zumindest meine Ängste, meine Erfahrungen, auch was du jetzt gesagt hast, geäußert haben. Und ich glaube, das ist mir vor allem wichtig, dass zu sagen, ja, es kann sein, dass Probleme im Schulsystem oder ich weiß nicht, es kann alles damit zusammenhängen. Es ist eben auch einfach eine Art zu denken, eine Neurodivergenz. Aber vor allem wollte ich darüber reden, was alles noch damit einhergehen kann. Also nicht mit der Hochbegabung oder eben nicht Hochbegabung an sich, sondern mit dem, was vom Umfeld daraus gemacht wird, was man auch selber daraus macht und mit sich deswegen ausmacht. Und ich hoffe, dass irgendwie diejenigen von euch, die vielleicht sehr selbstbewusst sind mit ihrer Intelligenz, ich weiß nicht, sagen, okay, so fühlt sich das also an. Und diejenigen, die sich irgendwie nicht ganz sicher sind, vielleicht ist, ich sag mal, der ganze Druck und die Verantwortung, die es mit sich bringt, intelligent zu sein. Nein, aber ich weiß nicht, vielleicht fällt es euch jetzt ein bisschen leichter, das getrennt von euch zu betrachten. Und die Leute, die denken, irgendwie, weiß ich nicht, ich verstehe manche Sachen schon schneller, andere fallen mir aber schwer. Ich habe mich mal mit ADHS auseinandergesetzt, sehe ich mich nicht ganz oder ich weiß nicht, dass ihr nicht das Gefühl habt, Hochbegabung ist, boah, das ist so weit weg, das sind die Genies mit ihren Geigen und Cellos und
gleichzeitig.
Meine Güte. Und deshalb wollte ich euch mitgeben, dass wir alle nur Esel sind.
Mit einer Klopapierrolle auf der Stirn. Wir hoffen, wir konnten euch mit der Folge da so einen Einblick geben und lasst uns wirklich gerne in den Kommentaren, ob euch das so gefallen hat oder was ihr zu dem Thema noch mehr wissen wollt. Wie gesagt, da gäbe es an Fakten natürlich noch eine ganze Menge, aber ihr habt ja, haben es ja eben schon erklärt, das war jetzt gar nicht unser Anliegen, vor allem auch nicht Lorenas Anliegen mit der Folge. Lasst uns da gerne was da, wie euch das gefallen hat und wir hoffen einfach für diejenigen unter euch, die wirklich auch mit dem Thema gestruggelt haben, gar nicht die, die sich damit wohlfühlen und safe sind, voll gut. Ne, wir wollen euch das überhaupt nicht absprechen. Ganz im Gegenteil, ich freue mich für jeden, der da safe in der Sache ist. Aber weil ich halt weiß, dass es viele gibt, die, genau wie du es gesagt haben, so, nee, das kann für mich ja gar nicht zutreffen. Und oder eben auch dieses, jetzt soll ich es meinen Eltern sagen oder anderen Leuten, Freunden oder so, weil dann würden Dinge erwartet. Ihr seid damit nicht alleine. Also ihr seht, hier gibt es schon mal eine sehr nette, sympathische junge Frau, die auch sagt, das ist hart, auch was man dann eben so von sich selber plötzlich erwartet. Und lasst uns wie immer gemeinsam durch die Sache durchgehen.
Bleibt Esel.
Bleibt Esel. Wir sind tolle Tiere. Und wir sehen uns, wir hören uns bei der nächsten Folge.
In der nächsten Folge.
Bis dahin.
Passt auf euch auf und was sagt man sonst noch so?
Alles wird gut.
Tschüssli Müsli.
Tschüssli Müsli finde ich auch gut. Auf Wiederhörnchen.